Hallo an alle da draußen, das ist die Wahrheit irgendwo hier drinnen, der Psychiatrie-Podcast eures Vertrauens aus dem hohen Norden vor den Toren Oldenburgs. Mein Name ist Leon und ich sitze hier heute zur Abwechslung wirklich mal ganz alleine, denn ich habe meinen Gast letzte Woche schon getroffen. Sebastian Spanknebel ist sein Name, er ist Psychotherapeut und mit Sebastian habe ich über ein Buch gesprochen. Nicht nur ein Buch, sondern mein Buch. Ja, ich habe ein Buch geschrieben. Fühlt sich immer noch komisch an, das zu sagen. Und in dieser Unterhaltung geht es vor allem um transgenerationale Vererbung von Traumafolgen, wie das Familien prägen kann und wie man Umgang damit findet. Jetzt springe ich einmal in der Zeit, eine Woche zurück und sage, hallo Sebastian, schön, dass du hier bist.
Ja, hallo Leon. Ich freue mich sehr, dass wir hier in diesem Podcast die Möglichkeit haben, über dein Buch zu sprechen, über das, was in dem Buch angesprochen wird. Und ich würde mit einer Zitat aus deinem Buch gern das Gespräch eröffnen. Und zwar lässt du in dem Buch die leitende Psychologin, die dort auftritt, den Satz sagen, bitte schreib keine Romane, Krankheiten genügen. Du hast ja dem widersprochen. Warum hast du einen Roman geschrieben?
Genau, also das Buch ist ein Roman, für die, die zuhören, wir wissen das ja noch gar nicht. Er heißt Botanik des Wahnsinns und ich glaube, ich habe ihn geschrieben, weil ich zuallererst Romane schreiben wollte. So ging es los bei mir. Also die Psychologie kam erst sehr spät in mein Leben und zwar auch die Bücher kamen spät in mein Leben eigentlich. So mit 16 würde ich sagen, habe ich angefangen, wirklich Bücher zu lesen. Davor gab es eigentlich, war mein Leben von Fußball, dem Skateplatz und Fernsehen bestimmt. Und dann kam eine Frau in mein Leben und die war etwas älter als ich und die hat die ganze Zeit gelesen. Die hatte Bücher immer dabei und hat sich Zitate rausgeschrieben und um nicht total dumm neben ihr zu wirken, habe ich mir diese Bücher, also habe die Titel dann abgeschrieben, bin in die Stadtbibliothek, habe sie mir ausgeliehen und dann auch angefangen zu lesen, erst überhaupt nichts verstanden. Die Liebe hat nicht gehalten, aber die Liebe zu den Büchern schon. Und dann dachte ich irgendwann so mit 20, ich will auch sowas machen. Ich will auch einen Roman schreiben. Total vermessen natürlich, aber ich dachte, das geht schon. Und habe mich erstmal rangesetzt und einige Jahre drauf losgeschrieben. Und ich glaube, 4 Jahre hat es gedauert, bis der erste fertig war. Und ich war so unzufrieden, dass ich ihn nie wieder angerührt habe und habe aber weitergeschrieben. Und es hat dann insgesamt, glaube ich, 15 Jahre gedauert, bis der jetzt fertig war. Und ja, das ist... ich glaube, so ging das irgendwie los. Darum ein Roman.
Ja, vielleicht magst du unseren Zuhörern einmal ganz kurz, ich weiß, das ist sehr schwierig, aber ganz kurz einmal eine kurze Zusammenfassung dessen geben, was sie erwartet, wenn sie denn deinen Roman lesen werden, nachdem sie unseren Podcast gehört haben.
Na, also inhaltlich geht es um einen jungen Mann, der fürchtet, verrückt zu werden, weil seine halbe Familie schon verrückt ist. Und deshalb flüchtet er einmal um die halbe Welt, nimmt Reißaus nach New York, nach Paris. Am Ende landet er in Wien, um ja nicht in der Psychiatrie zu landen. Und dann passiert aber genau das, was er eigentlich vermeiden wollte. Und im Auge des Orkans sozusagen stellt er sich dann seiner Familiengeschichte und schreitet genau die Stationen ab, auf denen die Leiden behandelt werden, die in seiner Familie maßgeblich vorkommen und konfrontiert dann dieses Familienerbe.
Das heißt, eines der wesentlichen Themen ist tatsächlich psychische Erkrankungen in der Familie und die Angst, auch die berechtigte Angst, wenn wir, darauf gehen wir sicherlich noch ein, in die Wissenschaft schauen, selber zu erkranken, beziehungsweise selbst wenn man nicht erkrankt, einen Umgang damit zu finden, dass nun mal psychische Erkrankungen in der Familie, in der dort skizzierten Familie eben so dominant sind und die Familiengeschichte so unglaublich geprägt haben.
Ganz genau. Er stößt irgendwie als junger Mensch schon auf die Vererbungslehre im Biologieunterricht und findet heraus, dass die Nachkommen von Kürbissen Kürbisse sind, von Meisen Meisen. Und dann ergänzt er, dass die Nachkommen seiner schizophrenen Großmutter wohl auch schizophren sein müssten. Und damit beginnt die ganze Panik und Hypochondrie. Und statistisch gesehen hat er recht, ja. Über 50% der Kinder von psychisch kranken Eltern haben wieder mit psychischen Belastungen zu tun.
Und alleine, es werden ja verschiedene Stammbäume oder ein Stammbaum der verschiedenen Zweigen skizziert und schon dort zeigt sich ja, dass es eine wirklich ja, signifikante Häufung von verschiedenen, darüber können wir vielleicht auch noch sprechen, Erkrankungen in der Familie des Protagonisten gibt.
Ja, seine Hochrechnungen werden dann genauer. Er guckt sich diesen Stammbaum an, auch deswegen Botanik des Wahnsinns, weil er diesen Stammbaum eigentlich bis in die feinsten Zweige und Verästelungen untersucht und guckt, naja, was könnte denn auf mich überspringen? Und dabei bleibt es aber nicht. Also er lernt dann im Laufe seiner Reise, auch therapeutischen Reise, wenn man so will, Menschen kennen, die dieses Gefühl in ihm und diese Furcht ein bisschen beruhigen können, ein bisschen containen. Und da gibt es einmal den Nachbarn als wichtige Figur und eben auch die leitende Psychologin in der Klinik. Und ja.
Das heißt, du sagst schon, es ist letztlich eine Reise, die am Ende die Angst etwas reduziert. Kann man das so sagen?
Ja, ich glaube, das kann man schon so sagen. Also ich habe es tatsächlich ein bisschen als prototypische therapeutische Reise angelegt, weil er am Anfang ja ganz stark, erstmal will er gar nichts damit zu tun haben, also auf Abstand geht. Dann beginnt er seine Lieblingsabwehr hochzuziehen, beginnt sich mit Büchern auseinanderzusetzen, das Ganze intellektuell zu zerpflücken und meint, damit hätte er den Schrecken gebannt. Und kommt dann aber erst mit der Zeit an ein emotionales Verstehen, auch was eigentlich in dieser Kette der Generationen vorher geschehen ist. Und zumindest der Versuch, ohne Schuldzuweisung da in ein Explorieren zu gehen, was dann dazu geführt hat, dass in den vorhergehenden Generationen so ein Leid auch entstanden ist und wie das vielleicht immer weitergegeben wurde, eigentlich wie eine Art heiße Kartoffel.
Ja, wir sind da schon an einem ganz wichtigen Punkt, nämlich dieser Beobachtung, die in diesem Roman skizziert wird, die wir aber auch in der Klinik ganz häufig sehen, dass psychische Erkrankungen tatsächlich über Generationen hinweg weitergegeben werden. Du hast es schon erwähnt, vielleicht können wir uns dem Thema erstmal ganz, nennt es ja auch Botanik des Wahnsinns, erstmal ganz biologisch nähren und sagen, naja, wir wissen, es gibt je nach verschiedenen Erkrankungen, und das ist ja vielleicht für die Hörer draußen erstmal eine ganz wichtige Grundinformation, nachweislich eine erhöhte Wahrscheinlichkeit in der nächsten Generation zu erkranken. Das variiert je nach Erkrankung. Es gibt Erkrankungen, mit denen wissen wir, da gibt es eine ganz, ganz hohe genetische Vulnerabilität, sagen wir. Es gibt keine Festlegung, also es ist nicht so, dass wir sagen, der Vater hatte das, der Sohn hat das auch. Man ist in der Vulnerabilität, heißt ja Verletzlichkeit. Man ist eine höhere Wahrscheinlichkeit, die Erkrankung zu entwickeln. Aber bei vielen Erkrankungen und auch die hier angesprochenen Erkrankungen, in dem Wahnsinn ja Depressionen, Schizophrenie, Alkoholismus, da gibt es je Unterschiede doch recht hohe Vulnerabilitäten.
Genau, da gibt es relativ hohe Vulnerabilitäten, auch die bipolare Störung kommt noch vor, das ist vielleicht eine der höchsten Ziffern der Psychiatrie, aber wie du gesagt hast, es ist kein abschließendes Urteil. Der Nachbar, den ich ja schon eingeführt hatte als Figur, der gibt dann zu bedenken, dass es eben kein reiner Biologismus ist, sondern dass das Leben ein Vetorecht hat. Und dass natürlich auch das Psychologische und das Soziale dazukommt und dass der Protagonist nicht verurteilt ist, auf jeden Fall die Erkrankungen zu übernehmen. Aber wenn man das einmal auf dieser Ebene anguckt, dann gibt es da eine gewisse Bedrohung, ja, eine Disposition für ihn. Und dann kann man das aber natürlich noch weiterziehen, und zwar über diese Idee, die unter dem Namen der transgenerationellen Vererbung von Traumafolgen kursiert. Und da hat ein Forscherteam aus Göttingen mal den Begriff des intrafamiliären Wiederholungszwangs ins Spiel gebracht. Und die haben beobachtet, dass sich über Generationen hinweg immer wieder die Männer der Familie am selben Haken das Leben genommen haben, also sich dort erhängt haben. Und es schien fast wie ein Familienfluch, aber haben versucht, das eigentlich von aller Mythologie zu befreien und zu gucken, was gibt es dann eigentlich wirklich für Mechanismen, warum sich solche Erschütterungen vielleicht weitertragen oder die Folgen von traumatischen Erschütterungen. Und das ist so die zweite Ebene, wie so etwas in Generationen dann doch in Familien zu Häufungen psychischen Leides führen kann. Und da gibt es eben Mechanismen wie Affektübertragung, dass die Stimmung der Eltern über Mimik und Verhalten und Tonfall an die Kinder weitergegeben wird. Da gibt es ganz berühmte Studien von Edward Tronick, zum Beispiel. Dann auch die Störung der Generationengrenze, wenn Kinder die Rollen der Eltern übernehmen, also zu einer Art Elternersatz auch werden. Parentifizierung nennt man das in der Psychologie oder Spousification, wenn man zum Partnerersatz wird. Und auch Bindungs- und Erziehungsstil können sich weitergeben. Also das sind eigentlich auch prägende, die in einer Familie dazu führen können, dass sich über die Generationen da im Grunde solche Sachen vererben, stafettengleich eigentlich.
Ja, und ich glaube, die Komplexität, die jetzt schon sichtbar geworden ist, ist ja genau die Schwierigkeit. Es gibt genetische Faktoren, es gibt natürlich aber auch ein Erziehungsstil, der auch geprägt ist, vielleicht durch die Erkrankung der Eltern. Es gibt Erfahrungen, die Kinder mit den Erkrankungen der Eltern machen, sehr prägende Erfahrungen, vielleicht sogar traumatische Erfahrungen. Und all das zusammen ergibt die jeweilig individuelle Konstellation, die sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Und das macht es für uns Therapeuten so schwierig. Es gibt keine einfache Lösung. Es gibt nicht einfach eine. Und im Buch gibt es dann ja auch Hinweise als Disposition. Manchmal heißt es auch Ahnenfluch oder Erbsünde. Das sind ja so alte Begriffe, die dort verwendet wurden, für etwas, das wirklich in uns weitergegeben wird. Aber es gibt eben auch viele psychische Entwicklung, psychologische, vielleicht auch soziologische Faktoren, die da einen Einfluss nehmen. Und das ist, glaube ich, das, was in dem Roman sehr deutlich wird. Es ist so unglaublich komplex und auch schwer zu verstehen machen. Jede Familie, vielleicht einen ganz berühmten literarischen Referenz zu setzen, ist auf eine andere Weise unglücklich und gibt ihr Unglück auf eine andere Weise weiter. Und es ist extrem schwierig für diejenigen, die sich dann in so einer Familie vorfinden, mit diesen ganzen Einflussfaktoren, Erfahrungen, ja, dann auch dem Wissen, dass der dann ja auch häufig dann besteht, irgendwie einen Umgang zu finden.
Ganz genau. Es sind unüberblickbar viele Teilstücke, die da eigentlich zusammenwirken. Und es wäre so schön, wenn man im therapeutischen Prozess einfach von A auf B schließen könnte und sagen könnte, ah ja, das ist die Wurzel allen Übels. Und damit ist dann auch alles entdeckt, gesagt und verstanden. Von nun an ein Leben in Zufriedenheit und Glück. Ja, so ist es leider nicht. Und daran verzweifelt der Ich-Erzähler auch. Er sagt, na, was ist es denn jetzt? Woran liegt es denn jetzt? Und sucht und sucht und sucht und will verstehen und eigentlich auch da so einen roten Faden durch die Familiengeschichte ziehen und merkt, er kommt überall ab vom Weg und muss sich am Ende fast für jedes Weil und deswegen entschuldigen, weil es eben gar keine so klaren Kausalitäten gibt, weil alles irgendwie eher ein chaotisches Wechselwirken ist. Und trotzdem ist die Geschichte zu erzählen, es muss nicht die wahre Geschichte sein, aber eine Geschichte erzählen zu können, für ihn wahnsinnig wichtig.
Ich glaube, da sprichst du schon einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich diese Geschichte erzählen zu können. Das ist ja das, was du in dem Roman machst, was auch der Protagonist macht und was, glaube ich, ein ganz wichtiges Bedürfnis ist. Aber um eine Geschichte erzählen zu kommen, auf den Punkt möchte ich jetzt im nächsten eingehen, ist es ja wichtig, die Geschichte überhaupt zu kennen. Und meine Erfahrung mit, und ich habe da durchaus erstaunlich viele Patienten, bei denen das der Fall ist, stehen vor der großen Herausforderung, dass sie nur sehr wenig wissen über ihre Familie.
Das heißt, da ist eigentlich nur eine Ahnung, aber was macht man denn dann, wenn es so unklar und unbenannt ist?
Das ist jetzt wird's, wenn ich für die psychotherapeutische Arbeit ganz interessant. Häufig sind es ja dann schon Erfahrungen in der Kindheit. Da ist irgendetwas. Mein Vater hat nachts, da waren irgendwelche Schreie zu hören. Es ist ein typischer Fall, der zum Beispiel bei Kindern von Weltkriegssoldaten berichtet wurde. Wahrscheinlich eine PTBS-Symptomatik, die sich nachts an Albträumen gezeigt hat. Man bekommt etwas mit, man hört etwas. Und das bleibt nicht als Rätsel stehen, sondern die kindliche Psyche baut sich schon eine Geschichte. Es wird irgendwie etwas, es entsteht eine Fantasie, eine Erklärung in der Richtung. Und das ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig, dass es da immer schon auch ein Bild gibt in der Richtung. Aber dieses Bild ist, ja, das vieles passt natürlich nicht, vieles bleibt offen. Es ist etwas, was vielleicht in der Kindheit funktioniert hat, um sich das zu erklären, später aber im Lichte dann auch bessere Erkenntnis über Psychopathologie nicht mehr trägt und dann irgendwie rumort und das Bedürfnis, dieses ganz starke Bedürfnis weckt, das dann häufig in Therapien auch artikuliert wird. Ich brauche eine Geschichte, die das alles irgendwie halbwegs integrieren kann, die irgendwie stimmig ist.
Das heißt, man muss eigentlich die eigene Geschichte noch einmal umdichten, damit sie wieder stimmig wird, weil sie das, was dort und damals funktioniert hat, im Hier und Jetzt nicht mehr trägt.
Und ich glaub, es gibt immer eine Geschichte. Also jeder Patient hat eine Familiengeschichte.
Das heißt, irgendwie ist es ein Bedürfnis, eine Geschichte zu erzählen. Auch schon Kinder beginnen damit, um sich die Welt zu erklären. Es gibt das schöne Zitat von der amerikanischen Autorin Joan Didion. We tell ourselves stories in order to live. Also um zu leben, erzählen wir eigentlich. Also wir sind erzählende Wesen und können gar nicht anders, aber merken auch, dass wir manchmal, dass diese Erzählungen zu eng werden, zu fragmentarisch und wir weiter erzählen müssen und irgendwie eine neue Erzählung formen, die dann besser passt.
Ich glaube, was ich da noch ergänzen würde, ist auch einfach, dass es gibt ja Erzählungen, in die wir hineingeboren werden. Also wir entstehen ja nicht als Erzähler. Erzählen lernt man relativ spät, sondern erstmal gibt es Familiengeschichten. Es gibt vielleicht sogar größere Narrative des Dorfes, vielleicht gibt es sogar noch größere Gemeinschaften, haben auch Erzählungen, was deutsche Geschichte oder dergleichen, ist sehr eingebettet. Und es gibt erstmal Erzählungen. Und in der Regel sind diese Erzählungen erstmal die Realität. Man übernimmt sie als Kind. Man hat noch gar nicht die Fähigkeit, sie kritisch zu hinterfragen in der Richtung. Und die sind, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, die sind sehr, sehr stark. Auch als Erwachsener sind diese Erzählungen erstmal da.
Das heißt, wir werden schon in Geschichten hineingeworfen und beginnen irgendwann zu erzählen. Und gleichzeitig ist es auch ein gemeinschaftliches Erzählprojekt, wo wir unsere Eltern als Co-Autoren im Grunde nutzen können. Oder was heißt nicht nur nutzen, wenn wir Kinder sind und versuchen irgendwie, die Bedeutung der Welt zu entschlüsseln. Und es ist interessant, weil der Ich-Erzähler genau da startet. Er erzählt eigentlich vom Unerzählbaren, weil da eigentlich keine Geschichte ist. Also er startet mit den Lücken. Im ersten Kapitel geht das gesamte materielle Erbe der Familie verloren. Das heißt, da lässt sich irgendwie nichts mehr erzählen. Und im zweiten Kapitel setzt dann auch noch das Gedächtnis des Vaters aus. Eine ganz seltsame Amnesie, die der Medizin eigentlich unbekannt ist. Ab dem Zeitpunkt der Geburt des Sohnes hat der Vater alles vergessen. Und da steht er eben dann auch als Ausgangspunkt und versucht diese Lücken und dieses Unbenannte, und wo eben trotzdem eine Ahnung ist, da müsste ja was sein. Und es gibt natürlich auch den Familienroman und es gibt natürlich schon auch Erzählungen, Randerzählungen, aber er versucht es irgendwie zu füllen und weiß aber noch nicht genau wie.
Ja, ich finde, das ist mit dem Roman sehr deutlich, dass es am Anfang eigentlich irgendwie, dass die Geschichte irgendwie brüchig wird. Es ist interessant, dass es ja eine Bewegung nach, eine Angst nach vorne ist, nämlich die Angst zu erkranken. Also, wie du es gesagt hast, dass sich die Geschichte wiederholt. Aber diese Angst eigentlich durch, es gibt eine beide Bewegung. Also es gibt einen nach vorne sich bewegen und es gibt ein zugleich in die Geschichte zurückgehen. Also die Angst vor der Zukunft, nämlich die Wiederholung der Geschichte, ist eigentlich die Triebfeder, darum sich mit der Familiengeschichte auseinanderzusetzen.
Genau, und das ist auch auf zwei verschiedenen Strängen erzählt, die eigentlich zopfartig dann verflochten sind. Und er erzählt sich da um Kopf und Kragen eigentlich. Und versucht sich eigentlich vor einer Katastrophe zu schützen, die schon stattgefunden hat. Und das ist diese seltsame Bewegung, irgendwie nach vorne, weg von etwas und dann doch mitten hinein. Also es ist eine ganz seltsame Verschränkung von Vergangenheit, Zukunft in dieser eigentlich im Gegenwart gehaltenen Erzählung.
Ich finde es gar nicht seltsam. Ich finde, es ist eigentlich was sehr Menschliches, was wir vielleicht manchmal nicht so bewusst machen, wie es im Roman der Protagonist macht. Aber ich glaube, dass die Bewegung eigentlich immer ist, dass wir, ja, es ist ganz menschlich sozusagen, nach vorne schauen, irgendwie in eine Zukunft. Der Protagonist ist ja auch jung, er möchte irgendwie raus ins Leben und unbeschwert leben, was ihm nicht vergönnt ist, weil er eben in dieser Geschichte hängt. Aber diese Bewegung nach vorne kann ich nur gehen, wenn ich sozusagen meine Geschichte kenne, heißt es, glaube ich, an einer Stelle. Man muss seine Geschichte kennen, um nach vorne zu gehen. Ich glaube, in dem Kontext heißt es sozusagen, um Therapeut zu werden. Aber ich glaube, das gilt auch für Nicht-Therapeuten in der Richtung.
Genau, nach innen ist der einzige Weg hinaus.
Was natürlich auch, jetzt sind wir schon sehr sozusagen in die Erzählung gegangen, glaube ich, neben der Biologie ein ganz wichtiger Punkt ist, ist natürlich, dass psychische Erkrankungen in der Familie immer auch bedeuten, dass in der Erziehung, in der Beziehung etwas erlebt wird, was in den seltensten Fällen förderlich ist, sondern häufig sehr belastende Erlebnisse darstellen. Also die Erkrankung beeinflusst ja, und das wissen wir aus der Entwicklungspsychologie natürlich, die Beziehung, und Beziehungen sind der Orte für Entwicklung und setzen ganz, ganz markante Einflüsse auf die Entwicklung. Und ich glaube, das ist ein Thema, das ich im Roman sehr schön entfaltet finde. Also wie eigentlich der Protagonist sich langsam erinnert, was er da eigentlich alles erlebt hat. Und was es das auch mit ihm gemacht hat.
Das stimmt, das ist eigentlich auch ein langer Erinnerungsprozess und auch ein Tasten, also eher eine literarische Mutmaßung, wenn man so möchte, weil im ersten Kapitel macht der Ich-Erzähler aus der Not eine Tugend und versucht mit einem Zitat einer US-amerikanischen Autorin, in dem beschrieben wird, dass das Erinnerungsvermögen nicht von der Vorstellungskraft getrennt werden kann, versucht er im Grunde, diesen Erinnerungen auf die Spur zu gehen, wo sie sich dann auch mit Fiktion mischen bei ihm. Also er weiß dann auch gar nicht mehr so genau, ist das jetzt so passiert oder auch nicht, aber es ist dann nicht mehr so wichtig, weil er findet eine kohärente Linie und er kann sich auf einmal selber verorten, auch wie es gewesen sein könnte. Eine Version der Geschichte. Und so nähert er sich diesen Erfahrungen und auch diesem Familienroman, also dieser großen imaginären Biografie der Familie, die ja irgendwie gemeinsam geschrieben wird und irgendwie doch weitergegeben wird in der Tiefe, auch eben durch Emotionen, durch das, was weggelassen wird, durch die, die nicht aufgestanden sind und auch durch diese Annahmen des Kindes zum Beispiel, warum kann ich sie nicht glücklich machen? Und das ist ja vielleicht eine der schrecklichsten Erkenntnisse, die man als Kind haben kann, dass man irgendwie nicht genügt.
An dem Punkt kann man, glaube ich, etwas sehr gut deutlich machen, nämlich, hat es vorhin schon nebenbei angesprochen, dass natürlich das alles verarbeitet wird in der kindlichen Psyche. Also in diesem Fall zum Beispiel, die Mutter ist nicht fröhlich, ich kann die Mutter nicht froh machen. Und ganz häufig setzt das eine Dynamik in Gang. Was ist das? Was ist an mir falsch zum Beispiel, dass ich meine Mutter nicht froh machen kann? Warum erfreut sie sich nicht daran, dass ich ein Bild gemalt habe, dass ich irgendwie jetzt irgendwie wichtige Entwicklungsschritte mache? Das Ganze wird verarbeitet und es entwickeln sich Vorstellungen, Gedanken dazu. Ich bin nicht das Glück meiner Mutter. Ich kann sie nicht froh machen. Vielleicht ist etwas in mir, was sie nicht glücklich machen lässt. Es muss an mir liegen, dass sie nicht glücklich ist. Und da setzt sich, und das finde ich ganz wichtig, etwas auch in gewissermaßen Neues fest. Also es entsteht eine Dynamik, eine neue vielleicht Problematik in der Folge.
Ja. Du meinst in der Auseinandersetzung mit der Erinnerung und auch mit dieser Erkenntnis, dass, ja, dass man vielleicht nicht gereicht hat in dem Moment? Ja, auf jeden Fall. Und gleichzeitig, glaube ich, geht der Roman immer weiter und versucht auch zu verstehen, warum ist die Mutter denn in die Position gekommen und springt dann eigentlich auch in ihre Kindheit und von dieser Kindheit, wo auch schon nicht, also sie schon nicht genügt hat für die Großmutter, wo die Großmutter für die Urgroßmutter schon nicht genügt hat. Also wie es eigentlich weitergetragen wird. Und ich habe vorhin die heiße Kartoffel ins Spiel gebracht. Das ist nicht mein Begriff, sondern von einer Theoretikerin, die eben gesagt hat, es wird im Grunde diese Prozesse, die wir jetzt schon so ein bisschen angeschnitten haben, die werden weitergegeben, wie eine heiße Kartoffel, und irgendwer muss sich diese Kartoffel mal angucken, also muss erstmal diesen Schmerz aushalten und die abkühlen lassen und durch Reflexion und eben auch Verstehbarkeit, dass die Eltern und Großeltern ihre Möglichkeiten hatten, aber eben auch ihre Grenzen, und dass der Begriff der Schuld eigentlich oft gar nicht passend ist, weil niemand eine böse Intention hatte, sondern alle ihr Bestes getan haben in vielen Generationen. Und an diesen Punkt kommt der Ich-Erzähler auch, also in einem Prozess des emotional gefärbten Verstehens, nachdem er da eben sehr, sehr lange eigentlich versucht hat, sich durch die Bücher zu wühlen und Theorien auszugraben und zu sagen, ah ja, und sonst was, kommt da irgendwie doch auch ans Gefühl. Und in der Wissenschaft wird Trauma ja auch als Infektionskrankheit beschrieben. Und die breitet sich in dieser Familie auch aus. Und es war so der Versuch eigentlich, diese Erkrankungen immer in einen Kontext zu setzen. Also erstmal in den familiären Kontext, dann auch nochmal weiter in den gesellschaftlichen Kontext und eben von Einzelschicksalen oder herauszulösen aus dieser Idee, es sei einfach ein Einzelschicksal und oft vielleicht auch selbstverschuldet, sondern was sind eigentlich so was ist so der größere Kontext?
Ja, ich finde, das macht der Roman sehr gut und auch sehr treffend, weil die Frage ist ja, steht ja im Raum irgendwie, was war bei meinen Eltern? Und da kann es, und das ist in vielen Fällen ein ganz großes Bedürfnis oder beziehungsweise auch ein ganz wichtiger Schritt, auch nochmal weiterzugehen. Was ist eigentlich die Geschichte meiner Eltern? Was haben sie erlebt? Warum wurden sie diese Eltern, die sie waren? Vielleicht erstmal in der Wahrnehmung, die auch diese Insuffizienzen hatten, diese keine guten Eltern waren, und der Blick in die weitere Generation lässt vielleicht ein Bild entstehen. Sie konnten es auch nicht. Sie bemühten sich, das ist ja im Roman auch sehr schön beschrieben, dass eigentlich viele sich bemühen, auch häufig, es gibt so ein Zitat, genau das Gegenteil zu machen, also aus der Tradition rauszukommen, aber gerade dadurch wieder in die Tradition hineinzukommen.
Genau, weil so gesehen müsste es ja dann immer nur eine Generation überspringen. Wenn jede Generation das Gegenteil tut von der, dann jede zweite Generation tut im Grunde dann wieder das Gleiche. Und somit hat man ja dann eine Tradition.
Genau, es wäre so eine wechselseitige Tradition in der Richtung.
Aber da natürlich auch mit besten Intentionen zu sagen, ich will eigentlich meinen Kindern jetzt die Kindheit geben, die sie nie hatten, und vielleicht führt das genau in eine Überbehütung und in die Idee des Superelterntums, was aber eben dann auch gar nicht so ideal ist, und dann machen die Kinder es wieder umgekehrt.
Genau, und ich finde, das, was wir gerade entwickeln, ist, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Punkt, wenn man Transgenerationalität verstehen. Weil manchmal wird das so ein bisschen Literatur so simpel gesagt, das setzt sich so fort. Aber häufig ist es eher eine Folge oder nicht ein 1:1 fortsetzen, sondern steht eine neue Problematik. Also eine Generation reagiert auf etwas, wird geprägt, reagiert darauf, aber in gewissermaßen geben sie die heiße Kartoffel auf vielleicht einer anderen, in einer unterkühlten Form weiter als eine kalte Kartoffel, wenn man das Bild verwenden möchte. Und man darf sich Transgenerationalität nicht so sehr als ein, ich gebe immer das Gleiche weiter, sondern häufig ist es ein Versuch, mit der Thematik umzugehen, aber man scheitert vielleicht genauso wie seine Vorfahren daran und auf eine andere Weise, aber man scheitert ebenfalls und gibt damit in gewissem Rahmen dieses unbestimmt tragische Element dann an die nächste Generation weiter.
Ja, genau. Ja, es ist ein großes Vorwärtsscheitern sozusagen. Jede Generation versucht es wieder aufs Neue. Ein Freund von mir, dessen Großmutter hat immer gesagt, jeder macht so gut er kann und dann kommt der Nächste dran.
Ja, ich finde einen Satz, ist mir sehr in Erinnerung geblieben, der diese besagte Figur, der dieser Nachbar sagt, irgendwann am Ende sei jede psychische Erkrankung nur ein Mangel an Liebe in einem weitesten Sinne zu verstehen. Und das passt ja zu unseren Überlegungen, dass vielleicht, ja, also wenn man das jetzt mal, das Argument einfach mal so annimmt, zu sagen, naja, in gewisser Weise scheitert vielleicht in so einer Familientradition der Botanik des Wahnsinns jede Generation daran, das zu probieren, und ist da aber in einer vielleicht auch immer anderen Weise gehemmt, blockiert oder ja auch im Gegenteil vielleicht überbemüht, es richtig zu machen. Und manchmal, wenn man es besonders richtig machen will, macht man es dadurch auch wiederum falsch. Eben genau das weiterzugeben, dieses Gefühl von Liebe, von Wertschätzung, Bedeutung. Es ist einfach, glaube ich, extrem wichtig für Kinder, in eine Welt zu kommen, die sie willkommen heißt, in der sie sich angenommen, wertgeschätzt, geliebt fühlen. Und viele Familien, glaube ich, so wie die beschriebene, scheitern daran. Auch wenn sie nicht gerade vielleicht, weil sie es auch versuchen, anders zu machen, scheitern sie auf, wie wir schon gesagt haben, auf eine andere Weise daran.
Und es ist natürlich besonders herausfordernd, wenn man so ein Welt- und Menschenbild einmal angelegt hat, durch die Erfahrungen, die man gemacht hat, der Welt nochmal eine zweite Chance zu geben und den Menschen. Und der Ich-Erzähler begegnet ja dann dem Nachbarn, den wir gerade gehört haben, in Wien. Und das ist eine ganz skurrile Gestalt. Also erstmal begegnet er ihm gar nicht. Er hört ihn nur, er riecht ihn, weil er die ganze Zeit mit sich selbst spricht und raucht. Und der Ich-Erzähler wohnt in einer heruntergekommenen sogenannten Substandardwohnung in Wien, wo die Toilette auf dem Gang ist und der Nachbar thront da nebenan in seiner Vier-Zimmer-Wohnung. Und dann werden sie aber ein ungleiches Freundschaftspaar eigentlich. Und dieser Nachbar ist eine ganz andersartige Form von Begegnung. Sowas hat er noch nicht erlebt. Und da kommt auf einmal eine seltsame Form von Liebe auch ins Spiel, würde ich sagen. Etwas, was wir dann wieder korrigierende Beziehungserfahrung vielleicht nennen würden in der Psychologie. Aber das ist so ein alter Wiener, der sehr lakonisch ist, ganz viel Wiener Schmäh hat. Man sagt ja, der Unterschied zwischen den Deutschen und den Österreichern ist, in Deutschland sagt man, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Und in Wien, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Und mit diesem Unernst begegnet er auch dieser Angst des Ich-Erzählers, verrückt zu werden. Und irgendwie macht es was mit ihm, da jemanden zu treffen, der das Leben so ganz anders sieht und ihm wirklich zugewandt ist. Er gibt ihm auch, also irgendwie geben beide sich nochmal eine Chance, weil der auch sehr eigentlich da so eremitenhaft schon lebt und kommen beide wieder vor die Tür und am Ende erbt er auch seine Bibliothek und legt ein Notizbuch an, das ihn so eigentlich durchs Leben führt, die Gedanken und aber nicht nur die Gedanken, sondern auch das innere Bild des Nachbarn. Also der kommt immer wieder hervor und kommt auch später immer wieder vor, auch nachdem er eigentlich schon gestorben ist. Und er überlegt sich, was würde er sagen, was würde er tun. Also es reicht, dass es einmal diesen Menschen gegeben hat. Es reicht, dass man ihm begegnet ist. Und das, ich habe das nicht geplant im Schreiben, aber ich fand es irgendwie ganz, ganz schön für den Ich-Erzähler, dass er da eingezogen ist in eine Wohnung, wo er so einen tollen Nachbarn dann hatte.
Von dem Nachbarn habe ich auch ein schönes Zitat gemerkt, was vielleicht nochmal zeigt, dass dieser Nachbar irgendwie etwas fast paradox interveniert, könnte man sagen. Er sagt an einer Stelle oder gibt dem Protagonisten den Gedanken mit, vielleicht fürchte ich nicht verrückt zu werden, sondern ich fürchte nicht verrückt zu werden, weil das wäre dann würde ich das Aufnahmeritual meiner Familie verfehlen. Ich finde den Gedanken in zweifacher Weise interessant. Einerseits, weil er etwas doch irgendwie auch auf eine Weise anders denkt, was, glaube ich, erstmal was Befreiendes hat. Und im Zweiten finde ich, dass da was drinsteckt, was ich auch aus der klinischen Praxis kenne, nämlich, dass es ja auch eine Verbundenheit sein kann.
Genau, und dieses Gefühl hat der Ich-Erzähler am Ende auch, wenn er in der Klinik landet, aber als Erster in der Familiengeschichte nicht als Patient, sondern als Psychologe, hat immer ein komisches Gefühl, er sei eigentlich Bewohner zweier Welten. Also guckt dann in den Raucherhof und denkt sich, ja, irgendwie gehöre ich auch dahin. Ich sitze auf der falschen Seite, ich bin übergelaufen. Was ist denn da los? Ich bin meiner Familie in den Rücken gefallen.
Naja, es ist ja vielleicht genau das, was ihm hilft. Also einerseits wiederholt er die Geschichte, aber er setzt auch eine Differenz. Er ist in der Psychiatrie, wie viele seiner Eltern, Großeltern in der Richtung. Aber es ist eine Wiederholung, die eine entscheidende Differenz setzt. Nämlich auf die anderen Seite des Stuhls, sozusagen nicht auf der Seite, in der normalerweise der Patient sitzt, sondern auf der Seite, in der in diesem Fall der Therapeut sitzt. Wenn wir nochmal bei dem Gedanken bleiben, mit diesem, dass das ja auch was Verbindendes hat, als ich den Roman las, immer so ein bisschen hoffte, fiebert ja mit den Protagonisten und so. Manchmal kann das ja auch später noch ein gemeinsames vielleicht Gespräch eröffnen. Also ich kenne das, was du hattest. Ich erlebe es vielleicht selber. Nicht als einen Vorwurf im Sinne von, man kann Gene sich nicht vorwerfen, aber vielleicht auch durch irgendwie problematische Beziehungserfahrungen oder Erziehungsweisen Aber es kann ja auch was haben, was eine Verbindung herstellt, was vielleicht sogar einen Kontakt ermöglicht. Im Roman ist es, wurde ich enttäuscht. Dieses schöne, erhoffte Moment von der Realität eher selten, es trat nicht auf. Aber ich würde mich interessieren, irgendwie, du hast den Roman ja geschrieben und du sagst ja selber, es passiert eher, dass eine Figur. Gab es mal eine Version, wo vielleicht auch ein Gespräch in der Familie darüber, über dieses Verbindende möglich wurde oder hätte werden können im Roman?
Ich habe natürlich darüber nachgedacht, ob es so eine Art Happy End, wenn man so möchte, geben könnte. Aber wie du sagst, es schien mir irgendwie zu einfach, weil es häufig eben nicht so ist, dass dann, weil sich eine Person dann damit auseinandersetzt, doch alles zusammenführt. Und ich wollte dem nachgehen, was passiert eigentlich, wenn es eben nicht dahin führt. Also tatsächlich gab es ein Kapitel, was dann mal mehr in Richtung Aussprache ging. Und dann hat sich das aber im Schreiben wieder davon wegbewegt. Also es war, ist ja auch kurz davor irgendwo am Ende, wo alles irgendwie zusammenkommt. Und dann stellt sich die Frage, was macht der Ich-Erzähler jetzt, wenn eben diese große, eigentlich Erlösung nicht kommt? Und wie verändert das die Beziehung vielleicht zu den Generationen davor und auch zu seiner eigenen Geschichte? Also, weil wir ja schon das Produkt sind dessen, wie wir uns mit unserer eigenen Vergangenheit in Verbindung setzen. Und er hat die gerade ganz neu ausgelotet, hat sie umgedichtet, eigentlich die Familiengeschichte aus dem Müll gefischt und nochmal irgendwie neu arrangiert und geschrieben und würde natürlich am liebsten das Ganze mit einem Happy End beenden, aber das ist nicht vergönnt. Und dann, ja, das wurde auch für mich schwierig da hinten raus, aber am Ende hat er so ein bisschen einfach die Leitung übernommen und dann gemacht, was so wie der Roman endet. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich habe auch gehofft, dass es anders ausgeht, aber Romane entwickeln eine Eigendynamik, ein Eigenleben, wenn man so will, und da musste ich mich geschlagen geben.
Naja, man könnte auch sagen, es ist ja auch ein Realitätssinn, es nicht im Happy End enden zu lassen, weil es ja auch sehr schwer ist, dieses Gespräch zu führen. Also ich wünsche mir das auch vielen meiner Patienten, gerade wenn die Eltern noch leben, dass da ein Gespräch möglich wird. Erlebe aber immer wieder, dass das ganz, ganz schwierig ist, denn es ist häufig so, wenn vorher kein Gespräch war, gab es Gründe, warum vorher kein Gespräch geführt wurde. Und diese Gründe waren stark und die sind meistens jetzt auch noch stark. Ich fasse es nochmal ein bisschen einfacher zusammen. Also ich glaube, das Nicht-Erzählen-Können ist Teil der Grundproblematik solcher Familienkonstellationen.
Und wie löst du das denn in der therapeutischen Praxis?
Naja, also wir haben die Lösung eigentlich auch schon kurz erwähnt. Häufig, du hast es gerade auch nochmal gesagt, häufig ist es so, dass die Personen, die jetzt dann eben bei mir sitzen, vor der Aufgabe gestellt sind, selber diese Geschichte zu erzählen. Auch der Teil, der nicht bei ihnen ist, sondern sie müssen die Familiengeschichte schreiben. Sie müssen eine, und ich sage jetzt hier ganz explizit, eine Geschichte, das ist mir wichtig, eine Geschichte finden. Ja, ein Motiv, was wir bisher noch nicht besprochen haben des Romans, also wir hatten es kurz erwähnt, ist ja, dass der Protagonist nach verschiedenen anderen Anläufen, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich glaube, es ging um irgendwas mit Theater.
Verschiedenstes Geisteswissenschaftliches, glaube ich. Schöne Dinge, mit denen man kein Geld verdient.
Genau, letztlich zur Psychologie kommt und auch, wie du schon auch erwähnt hast, in der Psychiatrie dann als Psychotherapeut, als junger Psychotherapeut in Ausbildung, auf die Störung trifft, von denen er Angst hat, dass er sie selber hat. Und ich finde das eine ganz interessante Wendung im Roman. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen nachvollziehen, wie es zu dieser Entwicklung kam.
Auch hier ist wieder der Nachbar eigentlich wegweisend, weil er bei ihm eine große Bibliothek findet und in der Bibliothek stößt er auf die Klassiker der Psychologie und liest ganz viel. Der Nachbar aber gibt ihm dann zu bedenken, dass eigentlich Schriftstellerinnen und Schriftsteller die Psychologen der Psychologen sind und die das Ganze viel besser verstehen. Und der hält ihn immer davon ab, Psychologie zu studieren, weil es geht schon los, irgendwie kribbelt's bei ihm in den Fingern. Aber der behauptet, dass man da eigentlich nur lernt, wie man Ratten und Hunde dressiert und Tauben konditioniert, Langstreckenraketen zu steuern, was wirklich passiert ist. Und ich habe es in meinem Psychologiestudium auf jeden Fall gelernt. Wie dem auch sei, er wendet sich dann am Ende gegen den Rat des Nachbarn und studiert dennoch nochmal Psychologie. Und das ist dann so die große Wendung im Roman, weil er dann auch die Ausbildung zum Psychotherapeuten macht. Und Teil der Ausbildung ist es eben ein Jahr, zumindest in der alten, ein Jahr, also in der alten Ausbildungsordnung, ein Jahr in der Psychiatrie zu verbringen und dort zu lernen. Genau, und so geht es dann los. Und dort begegnet er dann einer nächsten Mentorin, das ist die leitende Psychologin, die mit allen Wassern gewaschen ist und schon ziemlich viel Erfahrung hat, sehr abgebrüht ist und ihm ausgerechnet die Aufgabe gibt, seine eigene Akte anzulegen. Also da auch wieder der Familiengeschichte auf die Spur zu gehen, weil da muss man ja zum einen sich selbst eine Diagnose geben, aber auch die Familienanamnese anlegen. Und das möchte er natürlich überhaupt nicht.
Man könnte ja erstmal sagen, es ist eine Möglichkeit erstmal der rationalen Auseinandersetzung mit eben Wissen, was man im Studium, wenn es an vielen Stellen im Psychologiestudium sehr weit weg ist von dem, was, glaube ich, der Protagonist auch sich interessiert, aber letztlich erstmal eine rationale Auseinandersetzung damit, aber dann am Ende natürlich auch eine Begegnung. Vielleicht gibt ja in der Psychologie den schönen Begriff des Kontraphobischen, also genau dahin geht, wo er Angst hat, später zu enden. Und tatsächlich den Wahnsinn dann auch kennenlernt. Und man merkt es am Roman auch gut, vieles, dieses Kennenlernen ist auch ein Abbau von vielleicht Vorstellungen, die er hatte, wie der Wahnsinn aussieht. Vielleicht auch ein Kennenlernen, wie menschlich der Wahnsinn, die psychischen Erkrankungen sind. Und ich habe das Gefühl, im Roman ist es etwas, was sehr stark auch die Angst reduziert. Also ich habe dieses Motiv, dass er eigentlich die psychische Erkrankung etwas sehr anderes ist, was sehr furchteinflößendes, sich dadurch reduziert, indem er irgendwie sieht, das ist nicht, natürlich ist es ein massives Leid, aber es ist auch etwas, es zeigt sich in der psychischen Erkrankung etwas sehr Menschliches, etwas sehr auch Verbindendes. Und wir sind ja beide Psychologen und arbeiten ja auch dort. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die wir kennen, dass dieses erstmal, das ist was ganz anderes, sich auflöst und sich in gewisser Weise zeigt, dass das in der psychischen Erkrankung, auch in den sehr schweren psychischen Erkrankungen, in der Schizophrenie oder in der schweren Depression eigentlich etwas sehr menschlich Bekanntes, Verbindendes in einer ganz natürlich massiv leidvollen Gestalt und Ausprägung auftritt.
Genau, er kommt im Grunde vom Studium und den Symptomlisten und auch diesen gewaltigen Worten, also solche Worte wie Schizophrenie, wo ja schon ganz viel mitschwingt von Bildern und Gedanken und Filmen und sonst was, kommt er dann wirklich einfach in die Begegnung und versucht eigentlich genau hinzusehen, zu sehen, was ist da los. Es ist ein Sehen, es ist aber auch ein Wiedersehen, weil er eben auch seine Eltern, Großeltern erkennt sozusagen in gewissen Phänomenen der Übertragung vielleicht, wenn man so möchte. Also er Menschen trifft, die ihn erinnern an seine Familienmitglieder und er aber auch es ist eine Annäherung und wo er die Scheu verliert auf eine Art und Weise und versucht eigentlich wirklich die Phänomene zu betrachten. Und wie du sagst, das ist etwas ganz Existenzielles darin und auch dass seinen eigenen Wahnsinn da in geringerer Ausprägung vielleicht auch zuzulassen und zu merken, es ist Teil des Menschseins und eben da sehr zugespitzt in sehr leidvoller Form. Aber man kommt nicht umhin und auch diese Grenzlinie zwischen Verrücktheit und Normalität ist eben auch eine sehr fadenscheinige. Und das ist, was der Nachbar ihm auch immer wieder erzählt hat. Wo sind denn die normalen Menschen? Und das merkt er auch, dass es eben häufig Leute trifft, dass es viele betrifft. Und wenn man sich die Studien anguckt, dann ist es so, dass 83%, habe ich jetzt gerade eine Studie wieder gelesen, bis zum Alter von 38 Jahren eigentlich mal mit krankheitswertigen Symptomen zu tun haben. Und das ist ja dann fast jeder. Und das sind natürlich die leichteren Formen, aber auch selbst bei psychotischen Symptomen geht man von 15-20% in der Allgemeinbevölkerung aus. Also man kann es nicht so auf Abstand halten. Und auch die Psychiatrie als Ort ist ja auch immer etwas, was irgendwie so auf Abstand gehalten wurde. Also ein Entwurf, der außerhalb der Stadt ist, der im Roman wird es oft am Beispiel von Wien erklärt. Also es geht so ein bisschen in die Psychiatriegeschichte, eine andere Welt, ein Sicherheitsabstand. Aber das expandiert auch. Also tatsächlich gibt es dann dieses Bild, dass die Psychiatrie eigentlich ständig erweitert wird und in Richtung Stadt expandiert. Also diese Grenzlinie wird für ihn immer brüchiger und er ist sich auch nicht mehr sicher, wer eigentlich heilt und geheilt werden sollte. Und das ist eigentlich, was ihn so ein bisschen besänftigt. Das ist eigentlich diese Unklarheit auch.
Es ist ein Umgang im Verstehen, im Erzählen, vielleicht auch im ganz praktischen Tun natürlich auch. Aber, und das ist, glaube ich, für diese ganze Thematik Weitergabe psychischer Erkrankungen ein ganz wichtiger Punkt. Es ist etwas, bei dem jeder seinen eigenen Umgang finden muss. Und der Umgang entscheidet darüber, wie die Geschichte weitergeht oder ob die Geschichte vielleicht auch mal die Familiengeschichte eine andere Wendung nimmt.
Ja, das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Und ich verstehe mein Buch jetzt eigentlich immer besser. Das ist sehr interessant. Das Unbekannte im Grunde in der Familiengeschichte, das Unbekannte in sich selbst, ausleuchten und Umgang damit finden.
Ich bin gerade geneigt zu sagen, das lässt sich gar nicht noch besser auf den Begriff bringen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich für das Gespräch, für den Roman. Und wer noch jetzt immer noch keine Lust bekommen hat, ihn zu lesen, Botanik des Wahnsinns von Leon Engler, in jeder Buchhandlung sogar auf dem Tisch, dem Präsentiertisch mittlerweile zu finden.
Und für diejenigen, die ihn nicht selbst lesen wollen, sondern mir dabei zuhören wollen, wie ich ihn lese oder zumindest Ausschnitte daraus, es gibt eine Lesung im Festsaal der Kai Jaspers Klinik und zwar am 18. Dezember 2025. Und ja, da wird es dann auch noch ein Gespräch geben und mich freut es besonders, dass das Buch dort hinkommt, wo es auch entstanden ist und bin total gespannt, was das mit dem Text auch macht und ja, genau. Aber also nochmal danke fürs Gespräch und dann sehen wir uns auch dort.
Freue mich auch und ich freue mich auch, wenn ein paar unserer Hörer dann vorbeikommen.